Nach dem Rücktritt des früheren ORF-Chefs Roland Weißmann hält sich der Vorwurf der sexuellen Belästigung seit Wochen in den Medien. Die zuständige Compliance-Stelle im ORF sieht in der Causa keine sexuelle Belästigung im arbeitsrechtlichen Sinn. Die betroffene Frau hält an dem Vorwurf fest und der Falter veröffentlicht daraufhin Auszüge aus dem Chatverlauf der beiden, was zu einer riesigen Diskussion und einer angedrohten Unterlassungsklage führt. Wurde damit eine Grenze überschritten?
Das diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen, nämlich Florian Klenk, Chefredakteur vom Falter.
Danke für die Einladung.
Und mit Gernot Bauer, er ist Innenpolitik-Ressortleiter vom Profil. Danke fürs Kommen. Herr Bauer, und ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie schreiben im aktuellen Profil im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von diesen Chats zwischen Roland Weißmann und der betroffenen Frau: Medienrechtlich ist das wörtliche Zitieren aus solchen Chats untersagt, da es sich um den höchstpersönlichen Lebensbereich der Betroffenen handelt. Hat der Falter also Ihrer Meinung nach gegen das Medienrecht verstoßen?
Ja, die Kollegen vom Falter, Chefredakteur, werden sich diese ganze Angelegenheit sicher sehr gut überlegt haben, was sie da tun. Ich bin kein Richter, schon gar kein Medienrichter, also ob sie da rechtliche Grenzen gerissen haben, kann ich nicht sagen. Die Frage ist, haben sie ethische Grenzen, medienethische Grenzen gerissen? Und da kann ich sagen, naja, es ist etwas Neues. Ne? Also ein neuer Zugang, denn bisher war das schon sehr sakrosankt, dass man aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich von Menschen berichtet. Und solche Chats, und vor allem diese Chats, wie wir jetzt wissen, sind natürlich der ganz persönliche Lebensbereich. Und der Falter hat sich aber dazu entschlossen, ich kann nur also spekulieren, warum er das getan hat. Begründung ist, dass es ein öffentliches Interesse gibt.
Es ist die Spekulationen dahinter Ihrer sind welche?
Naja, ich unterstelle mal, dass das so stimmt, dass dem Fall doch um die Pressefreiheit geht. Und ein ökonomisches Interesse würde ich jetzt einmal nicht behaupten, wobei das natürlich ein bisschen eine diabolische Thematisierung von mir ist. Es ist auf alle Fälle Neuland. Also es ist medienrechtliches Neuland. Und da wird jetzt die Praktik, da werden die Praktiker und die Wissenschaftler und wir als Betroffene natürlich jetzt ganz genau hinschauen.
Herr Klenk, erklären Sie nochmal, warum haben Sie sich entschlossen, nämlich nicht nur die Chats wörtlich zu drucken, sondern auch die Bilder, die versendet wurden, wirklich mit allen heiklen Details zu beschreiben?
Warum? Zu beschreiben. Wir haben sie nicht gedruckt.
Ja, aber beschrieben, sehr bildhaft beschrieben.
Ganz einfach, weil Roland Weißmann an die Öffentlichkeit getreten ist, in einem Interview in der Krone und im Kurier, und dort eine Aussage getätigt hat, die falsch war. Nämlich, ich hatte eine einvernehmliche Beziehung und ich habe keine Fotos geschickt, die kompromittierend waren. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Zitat. Und er hat auf die Frage...
Er hat gesagt, keine kompromittierenden Bilder, die
ich bereue. Ich bereue,
bereut,
genau. Und er hat auf die Frage, naja, warum hat sie denn dann die Frau aufgenommen, diese Telefonate, gesagt, das müssen Sie die Frau fragen. Und er hat weiters gesagt, im Übrigen hat jede Frau, die sich sexuell belästigt fühlt, das Recht, das öffentlich kundzutun. So. Und damit hat er, wir nennen das Litigation PR, also die kommunikative Begleitung von Rechtsverfahren, da geht es ja um seine Abfertigung und da geht es um seine arbeitsrechtlichen Ansprüche, sich in die öffentliche Arena begeben und gesagt, ich habe keine Frau belästigt, ich habe eine einvernehmliche Beziehung zu einer Frau, die das bestreitet. So, und jetzt sagt die Frau, ich habe mit dem überhaupt keine einvernehmliche Beziehung, ganz im Gegenteil. Der letzte Chat, den er mir geschrieben hat, da sagt er ganz dezidiert, jetzt habe ich dich so lang bedrängt und du lässt mir keine Millimeter und ich wollte dich immer vögeln, aber du lässt mich nicht und jetzt geh scheißen oder jetzt kannst scheißen gehen. Mhm. So. Und um das zu belegen, was die Frau sagt, brauche ich ein Dokument. Weil sonst hätte ich ein he said, she said. Er sagt das, sie sagt das. So. Und daher haben wir gesagt, leg uns das Dokument vor. Und dann haben wir dieses Dokument, damit das Publikum sich ein Bild machen kann, was ist, schreiben, was ist, diesen Chat gedruckt.
Trotzdem, es war jetzt hier ein bisschen der Vorwurf, es ging auch um Klicks, es geht um Auflagen. Die Bilder. Ja? Ja. Die Bilder sind sehr detailliert beschrieben, wirklich sehr detailgetreu. Braucht man die in der Art und Weise, um zu wissen, worum es geht?
Ja, weil es um die Frage geht, ob er sagt, es ist ein Bild, das ich bereue. Und wenn er sagt, es gibt kein Bild, das ich bereue, dann kann ich sagen, ja, aber er hat ein unanständiges Bild gemacht. Oder ein Anwalt, der Herr Völk, hat gesagt, es würde auch reichen, wenn er sagen, das sind Chats, wo es ordentlich zur Sache geht. Mhm. So. Nein, ich kann mich erinnern, im Fall Lena Schilling, wo ich ein bisschen anderer Meinung war, hat man sehr wohl Chats veröffentlicht. Ich erinnere an die Causa Peter Pilz, wo ich glaube, du beim Profil damals führend tätig warst. Anna Thalhammer damals noch bei der Presse, jetzt herausgewählt, wo die persönlichen Übergriffe des Peter Pilz breit berichtet wurden. Ja, ich weiß nicht, ob aus Chats berichtet wurde, aber es ist sehr intensiv, auch vom Falter übrigens. Also ich habe damit kein Problem in dem Moment, wo eine Person des öffentlichen Interesses in einer öffentlichen Debatte in einem Rechtsprozess, wo es um öffentliche Gebührengelder geht, etwas Falsches behauptet, zulasten einer dritten Person, und diese Person sagt, ich lege das offen. Und da sind wir jetzt im Medienrecht. Ja, der höchstpersönliche Lebensbereich ist geschützt, allerdings dann nicht, wenn es ein öffentliches Interesse an seiner Thematisierung gibt.
Also ein paar kleinere und ein paar größere Widersprüche und Einwände. Eine kleinere wäre, bei Peter Pilz war das anders, da gab es keinen Chatverkehr in dem Sinn, sondern es gab einen Bericht der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder Kommission oder einen internen Bericht, wo die Frau, die Betroffene damals, sich ganz klar geäußert hat. Also da lag die Sache ein bisschen anders. Der zentrale Satz, den der Herr Chefredakteur immer sagt, ist, er hat gelogen, er hat die Unwahrheit gesagt. Die Unwahrheit gesagt, ja, muss ich präzise sein.
Muss man beide aufpassen.
Hier könnte man, aber jetzt muss man natürlich eines einwenden. Weder den Kollegen vom Falter, auch nicht dem Profil, auch nicht den anderen Kolleginnen und Kollegen, die das Material einsehen haben können, auch nicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft, auch nicht den Anwälten eigentlich, liegt wirklich das ganze Konvolut vor. Also vor allem das, was Weißmann vorgelegt hat vor dieser Kommission des ORF, das kennt keiner von uns. Deshalb muss das Bild immer ein unvollständiges sein. Florian Klenk zitiert und nicht zu Recht jetzt zum Beispiel sehr plakative Chats, den letzten in diesem Verhältnis Mitte 2023. Aber es gibt lange Zeiträume, wo eben nichts gebracht wurde. Also der Falter hat auch nicht das gesamte Material, ebenso wenig. Wie hat sich aber trotzdem entschlossen, das Material zu bringen und insinuiert, das würde schon das Gesamtbild zeigen. Dafür wäre ich mir nicht so sicher. Und der zweite Einwand wäre natürlich, dass man sich sehr festlegt und sehr auf die Seite der betroffenen Frau stellt. Das ist auch eine Möglichkeit. Ihr habt es auch ausgeschildert. Auch du schilderst das jetzt hier aus, indem du ganz klar sagst, er hat die Unwahrheit gesagt. Wir wären uns nicht ganz so sicher, also wo die Sympathien sind, da ist eh klar. Ja.
Ich möchte auf dieses Gesamtbild nochmal eingehen, weil es ist ja auch die Kritik, die vom Anwalt von Roland Weißmann kommt, also von Oliver Scherbaum, der sagt ja auch, es gibt kein zutreffendes Gesamtbild der tatsächlichen Beziehung und der zugrunde liegenden Dynamik, möchte deshalb jetzt auch die Offenlegung des Berichts zumindest, also des Compliance-Berichts zumindest für den Stiftungsrat. Und auch von Seiten der Prüfer heißt es, dass es mehrere Anhaltspunkte dafür gibt, dass Roland Weißmanns Verhaltensweisen von der Betroffenen doch erwünscht gewesen sein könnten. Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Recht, unser österreichisches Rechtssystem so funktioniert, dass man im Zweifel auf der Seite des Angeklagten steht. Roland Weißmann ist noch nicht angeklagt, aber jetzt dem, der sozusagen dem ein Fehlverhalten vorgeworfen wird, müsste man dann nicht sagen, okay, vielleicht lässt sich die Gesamtsituation auch anders interpretieren und müsste man dann nicht korrekterweise, wenn man Chats veröffentlicht, auch beide Seiten der Chats veröffentlichen?
Ja, also wir haben ja beide Seiten der Chats veröffentlicht.
Auszugsweise.
Wir haben auch zum Beispiel berichtet, dass sie ihm ein Nacktbild einmal geschickt hat, ganz am Anfang dieser sozusagen Beziehung. Aber wir haben ihm auch berichtet, dass sie irgendwann gesagt hat, sie will das nicht. Ja, das ist ja ihr gutes Recht. Also es kann ja sein, dass ich am 1. Mai vielleicht noch irgendwie verliebt bin mit dem Mann oder so du und am 10. Mai komme ich drauf, der riecht aus dem Mund und ich will mit dem eigentlich nichts zu tun haben und der geht mir trotzdem auf den Wecker und irgendwann sage ich, bitte lass mich in Ruhe. Also diesen Zusammenhang haben wir ja offengelegt. Ich glaube, es ist wichtig, zwei Dinge zu betonen. Das eine ist, wir haben es hier nicht mit einem Strafverfahren zu tun. Niemand, auch nicht die Frau, wirft dem Roland Weißmann ein strafbares Verhalten vor. Es geht um eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung und in dieser arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung gibt es jetzt ein privates Gutachten, nämlich den Bericht der Compliance-Abteilung des ORF. Das ist auch kein Gericht. Das ist auch nicht die Gleichbehandlungskommission, die den Fall ein bisschen anders sieht, sondern die
überhaupt keine Unterlagen hat,
die Gleichbehandlungskommission. Keine Unterlagen, nichts. So wollte ich sagen. Also wir sind jetzt
noch einmal, die Anwaltschaft.
Was wir jetzt haben, ist ein Rechtsgutachten eines Anwalts des ORF, der das so sieht. Und wir haben gleichzeitig zum Beispiel einen Anwalt des Stiftungsrats, den Herrn Gerlach, der sagt, das ist ganz anders. So, und wir haben gesagt, als Medium, wir wollen wissen, welche Dokumente gibt es, die den Vorwurf, er hätte sie sexuell belästigt, untermauern. So, und da gibt es eben, und vielleicht noch, wenn ich den Satz zu Ende sagen darf, da gibt es, wenn man sagt, haben wir alle Chats? Keiner hat alle Chats, aber es gibt ganz klare Chatketten, aus denen hervorgeht, dass er ihr furchtbar auf die Nerven geht mit seinen Avancen.
Aber viele Ketten kennen wir auch nicht.
Viele Ketten kennen wir auch nicht. Aber wir schreiben auch, dass wir viele Ketten nicht kennen. Aber wir kennen zum Beispiel Fotos, die er an eine Mitarbeiterin schickt. Und wir kennen Chats, in denen er zum Beispiel die Verwendungsgruppe oder die Tarifgruppe sozusagen erwähnt im Zusammenhang mit seinen sexuellen Avancen. Also er verbindet seine dienstliche Tätigkeit mit seiner privaten, mit seinen privaten Gelüsten. Und das ist für uns Public Interest. Der Mann ist CEO eines Milliardenkonzerns, die ja von Gebühren gezahlt wird. Und das, wir reden jetzt nicht, ob der Moderator X mit der Moderatorin A. Bandschall hat und seine Frau betrogen hat. Ja?
Darf man reden, aber genau die Compliance-Stelle, wenn ich das noch kurz sagen darf. Die Compliance-Stelle sagt eben, es gab kein berufliches Naheverhältnis. Das ist jetzt natürlich auch eine Interpretationssache. Ja. Aber die Compliance-Stelle, das sind übrigens nicht zwei Anwälte von außen, sondern es ist auch eine Mitarbeiterin, eine langjährige Juristin der Rechtsabteilung des ORF dabei. Und die sagen eben, deren These ist, es gibt keinen beruflichen Connex. Und drum kann auch per Definition keine, nach arbeitsrechtlichen Prinzipien, keine sexuelle Belästigung vorliegen. Und das müssen jetzt dann Gerichte natürlich.
Genau, und da sagt jetzt zum Beispiel, darf ich noch kurz erwidern, da sagt er, weil das ist interessant fürs Publikum, da sagt jetzt zum Beispiel der Anwalt des Stiftungsrats.
Der es auch nicht kennt alles.
Der es auch nicht alles kennt, aber die Chats kennt er schon. Der Herr Gerlach, der ein Arbeitsrechtler ist und der den Stiftungsrat berät, also das Kontrollgremium der Geschäftsführung, der sagt schon, der Umstand, dass eine Mitarbeiterin sozusagen ein Unternehmen betritt, wo sie weiß, der Chef kann ja über den Weg kreuzen, der ihr sowas schickt, ist schon eine Belästigung im sexuellen Sinne. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, schon durch den Umstand, das weiß man, in einem Interview behauptet, er habe eine einvernehmliche Beziehung mit der Frau, belästigt er sie sexuell in dem Moment, wo sie sagt, ich habe das gar nicht. Wenn ich jetzt behaupten würde, ich habe eine sexuelle Beziehung mit meiner Kollegin und das stimmt überhaupt nicht, ich sage das öffentlich, greife ich in ihre Intimsphäre ein. So. Und das ist jetzt, das sind die zwei Positionen. Und ich finde, die Leserinnen und Leser oder das Publikum, das die Gebühren zahlt, hat ein Recht darauf zu wissen, was hat er jetzt geschrieben. So. Aber das Publikum hat kein Recht darauf zu wissen, manche Chats, die wir auch kennen, haben wir nicht gedruckt, weil sie nur ein bisschen Ärger sind und haben gesagt, das nicht.
Herr Klenk, jetzt hat die Veröffentlichung für den Falter voraussichtlich medienrechtliche Konsequenzen. Der Anwalt von Roland Weißmann, Oliver Scherbaum, hat mit einer Unterlassungsklage gedroht und es gibt Schätzungen von Juristen, die sagen, das könnte bis zu 100.000 Euro Entschädigungszahlung ausmachen. Wurde die Klage schon eingebracht?
Also ob sie eingebracht ist, weiß ich nicht, aber sie ist zumindest noch nicht bei uns angekommen.
Okay.
Oliver Scherbaum hat gesagt, er hat sie schon letzte Woche bei Gericht eingebracht. Das dauert ein bisschen, bis das Gericht kommt. Die Frage, ob er sie beim Handelsgericht einbringt oder beim Mediengericht, das kann ein bisschen dauern.
Okay, also aber Sie gehen davon aus, sie wird kommen. Fürchten Sie sich vor dem Ergebnis?
Nein, ich gehe dem Prozess tatsächlich mit einem gewissen Interesse entgegen. Ich habe über das Persönlichkeitsrecht dissertiert, also mich interessiert das auch juristisch. Okay. Weil es letztlich um die Frage geht, überwiegt sozusagen das Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis dieser Chats, weil er eine Person des öffentlichen Interesses ist und weil es eine öffentliche Debatte ist. Und da geht es ja nicht nur um das Gehalt, das er beziehen will, sondern es geht ja auch um die Frage der Diskussion generell über Belästigung, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, hat die Frau sozusagen einen Punkt mit dem, was sie sagt. Also wir reden ja die ganze Zeit drüber. Es ist ja eine öffentliche Debatte. Die ehemalige Justizministerin Sadic hat die Chats im Parlament zitiert, der Medienminister Bablatz zitiert. Und was für mich sozusagen wirklich der Punkt war, ist, dass Ingrid Thurnherr, die ORF-Chefin, nach Veröffentlichung des Falter sich hingestellt hat und gesagt hat, ich möchte mich bei den Frauen, bei den Mitarbeiterinnen meines Unternehmens entschuldigen. So, das hat sie vorher nicht gemacht und ich gehe davon aus, dass sie die Chats, so wie wir alle, auch vorher gekannt hat. Also erst die Veröffentlichung hat sozusagen,
die Wirkung
so wie beim Ibiza-Video, den Leuten gezeigt, was wirklich ist. Ja, und das hat eine andere Wirkung. Und darum glaube ich, dass wir gewinnen. Wenn wir verlieren, dann müssen wir Entschädigung zahlen, so ist der Rechtsstaat. Dann gehen wir nach Straßburg, legen das noch einmal dort vor. Vielleicht gewinnen wir es, vielleicht verlieren wir es. Wir werden sehen. Aber es wird auf jeden Fall eine ganz wichtige Auseinandersetzung.
Ich muss Klenk tatsächlich berichtigen, wie man das normal im Parlament tut. Die Ministerin, Abgeordnete, Vizekanzler, Medienminister, die haben jetzt nicht wortwörtlich die Zitate, die zitiert wurden, übernommen, sondern sie haben halt auf den Inhalt referiert, wie unsagbar und wie provokant. Und wie,
ich glaube, Sadic hat es zitiert.
Aber okay. Trotzdem ist es sehr interessant, weil wenn der Fall am Ende gewinnt, dann ist natürlich jetzt dem freien Zitieren aus solchen Chats Tür und Tor geöffnet. Und das gilt dann nicht nur für das Profil oder den Falter, der offenbar da auch noch zurückhaltend vorgegangen ist, wie du behauptest, sondern das gilt dann auch für den Boulevard. Also in Zukunft darf aus allen Chats, die irgendwie nur eine Sphäre berühren, die beruflich was, zitiert werden. Also nein, die Büchse der Pandora habt ihr ein bisschen schon geöffnet.
Das ist auch das Argument des Kollegen von der Presse, der sagt, es kommt jetzt zu einer Boulevardisierung in Österreich. Das stimmt nicht. Du musst ganz konkret und zwar für jeden einzelnen Chat sogar nachweisen, dass es ein öffentliches Interesse gibt. Und du musst das immer rückbinden auf das, was Roland Weißmann öffentlich gesagt hat. Ich glaube zum Beispiel, dass wir vor seiner Pressekonferenz, und darum war das ein schwerer Fehler seiner Anwälte, vor seiner Pressekonferenz die Chats nicht hätten veröffentlichen dürfen. Weil da hätte er sagen können, okay, die Compliance-Stelle hat das geklärt, mehr ist dazu nicht zu sagen.
Also ich halte fest, es wird ein trotzdem wahrscheinlich sehr entscheidendes und auch wegweisendes Urteil bis zu einem gewissen Grad sein, dass das hier jetzt rauskommt. Ich möchte aber noch generell auf diese Methode der Klagen und Klagsandrohung eingehen. Spielt das in den Journalismus hinein, spielt das auch in Ihrem Medium, also konkret jetzt beim Profil, eine Rolle, wenn es darum geht zu entscheiden, was veröffentliche ich und was veröffentliche ich nicht, wenn ein Anwalt rausgeht und sagt, jeden, der jetzt hier was bringt, klage ich?
Naja, erstens muss man sagen, wir sind da mindestens so furchtlos wie die Kollegen und Kolleginnen im Falter.
Das nicht, auch ganz, selbst, nicht ganz.
Selbstbewusst genug, wir sind genauso furchtlos. Da haben wir,
sind ein bisschen furchtlos.
In dieser Causa haben wir einfach eine andere rechtliche Einschätzung. Mhm. Und jedes gute Medium, Falter, wir, verfügt über kompetente Medienanwälte und Medienanwältinnen, die sich das vorher anschauen und dann eine Meinung abgeben. Und dann ist es das Risiko der Redaktion, übernehme ich das oder übernehme ich das nicht. Also davor fürchten wir gar nicht, ein ganz ein professioneller Umgang. Das ist auch ein bisschen Berufsrisiko. Klagsdrohungen jetzt als solche, diese sogenannten SLAPP-Klagen, wo es weniger um juristische Dinge geht, sondern wirklich um ein Machtinstrument, um einen Versuch, Pressefreiheit tatsächlich zu unterdrücken, das ist wiederum ein anderes Thema. Nur nicht alles, was man eine SLAPP-Klage nennt, ist auch eine. Also es gibt schon, wir sind in einem Rechtsstaat, gerade angesprochen, das sogar dissertiert über ein sehr wichtiges Thema. Und in einem Rechtsstaat darf selbstverständlich jemand wie der ehemalige Generaldirektor des ORF oder auch ein Unternehmen klagen. Das ist natürlich, kann man alles ausreizen. Und darum geht es ja vielleicht bei diesen SLAPP-Klagen.
Ich möchte noch auf weitere Fälle zu sprechen kommen, die jetzt im Zuge der Causa Weismann und der Untersuchungen, die jetzt innerhalb des ORF angestellt werden, zutage gekommen sind, beziehungsweise die jetzt veröffentlicht wurden. Der Standard hat letzte Woche ausführlich über Whistleblower-Informationen berichtet, wo es eben auch um den ORF-Stiftungsrat und langjährigen ORF-Manager Thomas Brandner geht. Das sind Vorwürfe von Interventionen, von Machtkämpfen und auch von einem Belästigungsvorwurf. Gerüchteweise war das jetzt schon über Wochen bekannt. Jetzt hat der Standard letzte Woche sich entschieden, das zu schreiben, nachdem er eben diese Whistleblower-Informationen bekommen hat, also offensichtlich auch Notizen bekommen hat, Thomas Brandner bei sich hatte. Ist das eine Rechtfertigung dafür, dass man jetzt mit diesem Fall auch mit der Namensnennung rausgeht an die Öffentlichkeit?
Also ich hätte den Fall Brandner immer schon mit Namensnennung geschrieben, weil Thomas Brandner war ein Spitzenmanager im ORF und ist im Stiftungsrat. Das heißt, er ist ein Kontrolleur dieses öffentlich-rechtlichen Unternehmens.
Aber Sie sagen jetzt, Sie haben es aber nicht
gehabt. Wir haben es nicht gehabt, diese Information. Ja? Okay. Also der Standard hatte diese Information. Natürlich hätte ich das auch geschrieben. Ich glaube,
vielleicht noch im Zusammenhang, also es gilt auch in dem Fall die Unschuldsvermutung,
zu sagen, es sind Vorwürfe. Auch da wird ihm nichts strafen. Strafrechtliches vorgeworfen, sondern ich glaube, man muss sehr unterscheiden, was
aber ist. Aber Entschuldigung, Sie sagen, Sie hatten jetzt die Whistleblower-Informationen nicht, aber den Vorwurf der sexuellen Belästigung, der schwebt schon länger im Raum, der war gerüchtemäßig auch Ihnen bekannt, weil es ist ja verklausuliert geschrieben worden.
Das ist richtig.
Über einen Stiftungsrat, aber ohne Namen.
Da gab es die Überlegung, dass sich die beiden geeinigt haben. Ja, und beide sozusagen diese Öffentlichkeit nicht wollten. Das war mein Stand. Das hat jetzt die Kollegin Barbara Doth, die übrigens diese Weismann-Chats geschrieben hat, gemacht. Ich glaube, wenn man zu dieser SLAPP-Klage noch einen Satz sagt. Es gibt zum Beispiel einen Anwalt, der Robert Kerschbaum, der Kerschbaumer, glaube ich, heißt der ist Lienz, der jetzt eine Judikatur durchgebracht hat, dass zum Beispiel das Liken von Zeitungsartikeln, die den höchstpersönlichen Lebensbereich verletzen, schon klagbar ist und entschädigungspflichtig ist. Ja? Oder auch das Retweeten. Und er sagt, ja, weil damit verbreiten wir das alle. Ja, also theoretisch jeder, der unseren Faltartikel über Roland Weismann geliked oder geteilt hat, könnte für den Fall, dass wir verurteilt werden, möglicherweise auch zur Rechenschaft gezogen. Das halte ich zum Beispiel bei so Personen des öffentlichen Interesses für hochproblematisch. Ja, weil das auf einmal wirklich, die Leute sich nicht mehr über was unter... Sie können sich Zeitungsartikel nicht mehr zeigen. So. Gleichzeitig verstehe ich, dass wenn es wirklich einen Shitstorm gibt, der unberechtigt ist, sich die Leute auch wehren können müssen und in einer Zeit, wo halt alle liken und retweeten, ist das halt auch ein Massenfall. Ja. Die Kollegin Anna Thalhammer, Herausgeberin des Profils, ist vom Herrn Ott belangt worden für irgendwelche Scherztweets, die sie gemacht haben, wo sie irgendwie Jupp gesagt hat zu einem Artikel. Das halte ich zum Beispiel für übertrieben. Ja. Das muss man nicht machen. Ja. Das ist eine Geste. Ja. So, aber ich glaube, dass wir derzeit noch keine wirklichen SLAPP-Klagen erleben. Ja.
Nochmal trotzdem zurück auf den Fall Brandner. Also Sie sagen, es ist gerechtfertigt, in dem Zusammenhang den Namen jetzt zu nennen, auch mit den Vorwürfen, wo es ursprünglich mal die Einigung gab, ist nicht.
Ich bin im Zweifel, bei Promet bin ich im Zweifel pro Pressefreiheit. Ja? Ich halte es bei bei Opfern von Sexualstraftaten, ja, die wir nicht kennen, da muss man verflucht aufpassen. Mhm. Aber wenn es um Leute geht, die den ORF kontrollieren, ja, dann habe ich doch ein People's Right to Know, zu wissen, was die tun. Mhm. Ja?
Das ist ein bisschen ein sehr geschickter Argumentierer. Insofern, dass Florian Klenk bringt immer dieses Catchword Pressefreiheit. Ne? Und dann reißt es ja jeden gleich. Er reißt ja mich auch, es reißt Sie, es reißt wahrscheinlich die Zuschauer. Ui, die Pressefreiheit ist bedroht, genauso wie es jetzt im Zusammenhang mit den Chats des Herrn Weißmann geht. Um die Pressefreiheit, ob man das berichtet oder nicht, geht es also ganz am Rande. Pressefreiheit greift schon viel weiter. Also nur, wir haben ja gerade uns darauf geeinigt, dass es das Recht des Roland Weißmann ist, medienrechtlich gegen den Falter vorzugehen und die ordentlichen Gerichte werden das klären. Mit Pressefreiheit hat das, glaube ich, sehr, sehr wenig zu tun. Und auch im Fall, der von Ihnen angesprochen wird, vom steirischen Stiftungsrat Thomas Brandner, ist es weniger eine Sache der Pressefreiheit, sondern wiederum eine Sache des Medienrechts. Brandner hat auch einen Anwalt, über den lässt er kommunizieren, dass es damals in diesen Vorwürfen, die Sie angesprochen haben, eine Einigung gab mit der betroffenen Frau und er nie irgendwo beschuldigt war, dass es da nie etwas gegeben hat. Und es gab zwar ein Gerichtsverfahren, aber da ging es um arbeitsrechtliche Ansprüche, da war er Zeuge. Und wiederum sind in einem Fall, wo der Journalist für sich selbst entscheiden muss, in Absprache mit seinem Chef, ist das zulässig? Ist das Argument, das Klenk bringt, Moment, das ist eine Person öffentlichen Interesses, der ist beim ORF, öffentlich-rechtlich Aufsichtsrat und nicht in der Puls4-Gruppe, also müssen wir über den alles bringen, weil alles andere widerspricht der Pressefreiheit und da würde ich widersprechen.
Wir sind nur leider jetzt am Ende der Zeit angelangt.
Aber es ist die Meinungsfreiheit, es ist ja nicht die Pressefreiheit der Journalisten, sondern es ist die Informationsfreiheit der Bevölkerung, zu wissen, jeder will wissen, hat der Weißmann
das
Recht.
Das ist schon eine sehr enge Definition von Pressefreiheit für jemanden, der über Pressefreiheit dissertiert hat.
Ja, letztlich geht es um die Frage, ist es gedeckt von der Meinungsfreiheit oder von der Freedom of Expression, so heißt es ganz genau, oder ist sein Recht auf Privatleben höherrangig?
Eine rechtliche Entscheidung dazu wird es noch geben, die werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ich bedanke mich vielmals für den Gedankenaustausch. Danke, Florian Klenk. Danke, Gernot Bauer. Dankeschön.